Vatican News. Die Nachrichten.
Heute mit diesen Themen. Österreichs Bischöfe appellieren an die Politik, Gemeinwohl statt Parteiinteressen. Vom Mut, Gott Vater zu nennen. Franziskus beendet seine Katechesenreihe zum Vaterunser. Und Deutschland. Der Missbrauchstäter vom Berliner Canisius-Kolleg ist nicht länger Priester. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin, heißt sie Gudrun Seiler. Österreichs Bischöfe haben gemeinsam auf die gegenwärtige Regierungskrise reagiert. Sie appellierten an alle politisch Verantwortlichen, das Gemeinwohl und das Vertrauen in die demokratische Ordnung über kurzfristige Parteiinteressen zu stellen.
Alle staatstragenden Institutionen des Landes müssten zudem weiter voll handlungsfähig bleiben, heißt es in einer Erklärung vom Mittwoch, die Kardinal Christoph Schönborn und der Salzburger Erzbischof Franz Lackner im Namen der Bischofskonferenz unterzeichneten. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz und sein Stellvertreter dankten ausdrücklich dem Bundespräsidenten Alexander van der Bellen und erklärten, sie unterstützten ihn in seinem und weitsichtigen Bemühen um Stabilität und Vertrauen. An alle politischen Akteure appellierten die Bischöfe, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Die Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos habe bei vielen Menschen im In- und Ausland ein verstörendes Bild von Politik entstehen lassen und das Vertrauen in die vom Volk gewählten politischen Vertreter schwer erschüttert, so Schönborn und Lackner. Die österreichische Bundesregierung steckt in einer ernsthaften Krise. Nun seien verantwortungsvolle Entscheidungen im Blick auf das Gemeinwohl nötig, um die Lage wieder zum Besseren zu wenden. Dabei sei von allen das rechte Augenmaß gefordert, um eine Krise nicht größer zu machen, als sie ist. Vor diesem Anspruch stünden jetzt die von der Verfassung dazu berufenen Institutionen des Landes. Der Rücktritt des Vizekanzlers und die bisherigen Entscheidungen des Bundespräsidenten sowie des Bundeskanzlers, die auf baldige Neuwahlen abzielen, seien rasch erfolgt. Damit ist die Zuversicht gewachsen, dass die mit dem Video aufgeworfenen Fragen zügig, transparent und umfassend aufgeklärt werden, heißt es in der Erklärung wörtlich. Schönborn und Lackner riefen die österreichische Politik in dieser Lage zu konstruktiven Gesprächen über Parteigrenzen hinweg auf. Missgunst unter politischen Verantwortungsträgern führt zu sinkendem Vertrauen der Bevölkerung in die demokratischen Institutionen, heißt es in der Erklärung. Deutsche Medien hatten am vergangenen Freitag Ausschnitte aus einem Video veröffentlicht, die den FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zeigen. Dieser stellte in dem geheim auf Ibiza aufgenommenen Video einer angeblichen russischen Oligarchennichte staatliche Bauaufträge in Aussicht, sollte sie der FPÖ zum Erfolg bei den Wahlen 2017 verhelfen. Strache trat am Samstag von allen Funktionen zurück. Wenig später legten alle Minister seiner Partei das Amt nieder. Im September sollen in Österreich vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Bis dahin regiert ein Übergangskabinett. Claudia Kaminski für Vatican News.
Die Wurzel des christlichen Gebetes ist es, sich an Gott als Vater zu wenden. Und dazu braucht es Mut. Das sagte Papst Franziskus am Mittwoch bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz. Mit dieser Katechese schloss der Papst seine Themenreihe über das Vaterunser ab. Dass wir Gott im Gebet als Vater ansprechen, sei nicht so sehr eine Formel, sondern ein Ausdruck kindlicher Nähe, so der Papst. Diese Familiarität, diese Vertrautheit mit dem Vater gebe Jesus, der sich seinerseits oft im Gebet an den Vater wandte. Beim Blick auf das Neue Testament werde auch klar, dass der Protagonist, die Hauptfigur jedes christlichen Gebets, der Heilige Geist sei, fuhr Franziskus fort.
Noi non potremmo mai pregare senza la forza dello Spirito Santo.
Wir könnten niemals beten ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist es, der in uns betet und uns dazu bringt, gut zu beten. Wir können den Heiligen Geist bitten, dass er uns beten lehrt, weil er der Protagonist ist. Er atmet im Herzen eines jeden von uns, die wir Nachfolger von Jesus sind. Er bringt uns dazu, in der Furche zu beten, die Jesus für uns gegraben hat. Das ist das Geheimnis des christlichen Gebets. Aus Gnade sind wir in diesen Dialog der Liebe, der Heiligsten Dreifaltigkeit hineingezogen. Manchmal, so der Papst, benutzte Jesus auch Gebetsausdrücke, die sicher sehr weit vom Text des Vaterunsers entfernt sind. So zum Beispiel am Kreuz: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der himmlische Vater habe seinen Sohn sicherlich nicht verlassen, sagte Franziskus, und noch im verängstigten Schrei benenne Jesus den Vater als seinen. Mein Gott, in diesem Mein ist der Kern der Beziehung zum Vater, ist der Kern des Glaubens und des Gebets, verdeutlichte der Papst. Von diesem Kern ausgehend können christliche Glaubende in jeder Situation beten. Da gäbe es viele Gebete der Bibel, besonders der Psalmen. Man könne aber auch mit vielen anderen Ausdrücken beten, die in Jahrtausenden der Geschichte aus dem menschlichen Herzen hervorgequollen sind. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast, zitierte der Papst ein Jesusgebet aus dem Lukas-Evangelium. Um zu beten, müssen wir uns klein machen, beschloss Franziskus seine Katechesenreihe. Klein, damit der Heilige Geist in uns kommt und er es ist, der uns im Gebet leitet.
Grazie.
Wir bleiben auf dem Petersplatz zu Beginn unseres Nachrichtenblocks mit Stefan von Kempis.
Papst Franziskus hat seine besondere Nähe und Zuneigung zu allen katholischen Gläubigen in China ausgedrückt. Unter täglichen Mühen und Prüfungen würden die Katholiken in der Volksrepublik fortfahren, zu glauben, zu hoffen und zu lieben, sagte der Papst, der die chinesischen Gläubigen zugleich zur Einheit mit der Weltkirche aufrief. In zwei Tagen, am 24. Mai, begehen Chinas katholische Gläubige das Fest der Muttergottes von Shenzhen, die im Reich der Mitte als Helferin der Christen angerufen wird. Liebe Gläubige in China, eure Mutter im Himmel möge euch allen helfen, Zeugen der Nächstenliebe und der Geschwisterlichkeit zu sein und euch immer in der Einheit der Universalkirche zu halten. Ich bete für euch und segne euch, so der Papst, bevor er auf dem Petersplatz ein Ave Maria für die Anliegen der Kirche in China anstimmte. Papst Benedikt XVI. Hatte den 24. Mai als weltweiten Gebetstag für die Kirche in China ausgerufen. Der Vatikan und China bemühen sich um eine Beilegung ihrer Konflikte. Im September 2018 hatten beide Seiten ein vorläufiges Abkommen über die Streitfrage der Bischofsernennungen geschlossen. Ebenfalls bei der Generalaudienz hat der Papst eine spanische Ordensfrau gewürdigt, die am Montag in der Zentralafrikanischen Republik ermordet worden ist. Schwester Ines war seit Jahrzehnten Lehrerin für Mädchen aus ärmsten Verhältnissen. Sie ist auf brutalste Weise in der Zentralafrikanischen Republik getötet worden, so der Papst. Er trauere um eine weitere Frau, die ihr Leben für Jesus im Dienst an den Ärmsten hingegeben habe. Unbekannte Täter hatten die 77-jährige Ines Nieves Sancho in der Nacht auf Montag ermordet und ihr den Kopf abgeschnitten. Die Spanierin hatte die letzten 23 Jahre in der Zentralafrikanischen Republik verbracht. Der Papst hatte das von Armut, Gewalt und Krisen gezeichnete Land 2015 als erster Papst besucht. Deutschland. Einer der Haupttäter des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg ist aus dem Priesterstand entlassen worden. Der Vatikan habe das Urteil des Berliner Kirchengerichts gegen Peter R. nun bestätigt. Damit sei es rechtskräftig, so das Erzbistum Berlin. Das Berliner Kirchengericht hatte den Angeklagten im Dezember wegen Missbrauchs an Minderjährigen in 8 Fällen für schuldig gesprochen. Der frühere Jesuit verliert nicht nur alle priesterlichen Rechte und Ämter, sondern auch den Anspruch auf die Pension, die ihm das Bistum Hildesheim als Ruhestandspriester bisher gezahlt hat. Als Lehrer am Jesuitengymnasium Canisius-Kolleg hatte Peter R. in den 1970er und 80er Jahren Schüler missbraucht, ohne dass der Jesuitenorden Hinweisen darauf nachging.
Wir kommen nach Südostafrika, genauer Mosambik. Eine Woche nach dem Durchzug des Sturms Kenneth und 2 Monate nach dem besonders zerstörerischen Zyklon Idai sind die Küstenstädte Mosambiks, unter ihnen besonders Beira, nach wie vor in einer prekären Lage. Aufräumarbeiten und Wiederaufbau gehen nur schleppend voran, das berichtet uns der Bischof von Beira, Claudio Dalla Zuanna.
Esattamente 2 mesi fa le prime luci dell'alba rivelavano.
Vor genau 2 Monaten bot sich unseren Augen am frühen Morgen ein geisterhaftes Bild. Es herrschte ein unglaubliches Chaos. Heute, nach 2 Monaten, sind die wichtigsten Dienste in der Stadt wiederhergestellt. Die Trümmer wurden weggeschafft, auch wenn in einigen Höfen umgestürzte Bäume noch an den Durchzug des Zyklons erinnern. Einige abgedeckte Dächer seien schon wieder repariert worden, aber viele bildeten noch offene Wunden, die an den schrecklichen Zyklon erinnern, beklagt der Geistliche. Viele Menschen sind noch in Aufnahmezentren und die, die in ihre Viertel zurückkehren, die vor allem in der Peripherie besonders zerstört sind, bauen Behelfsunterkünfte auf. Das Ende der Regenzeit erleichtert uns das Leben, aber der Wiederaufbau steht noch ganz am Anfang. Viele NGOs, die sich um die Erstversorgung gekümmert hätten, seien schon wieder abgereist, berichtet der Bischof. Doch die Gefahren, die die Zerstörung mit sich gebracht hat, seien nach wie vor nicht gebannt. Erst kürzlich hat die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen Alarm geschlagen. Die ständigen Regenfälle der Regenzeit und insbesondere der jüngste Sturm Kenneth könnten eine neue Cholera-Epidemie auslösen, sofern nicht zügig neue humanitäre Hilfe eintreffe. Bislang konnten die Fälle von Neuansteckung auch durch die Impfkampagnen von Ärzte ohne Grenzen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Doch auch wenn die Regenzeit sich mittlerweile dem Ende zuneigt, seien derzeit allein in der Stadt Beira und der Provinz Cabo Delgado noch rund 73.000 Menschen obdachlos. Ein Risikofaktor, der das Ausbreiten von Epidemien begünstigt. Und der Wiederaufbau geht schleppend voran, beobachtet Bischof Dalla Zwanna. Einige Freiwilligengruppen sind noch vor Ort, vor allem für die technischen Arbeiten wie Elektriker, Bauarbeiter, Maurer. Aber man sieht keine große Bewegung, wie es eigentlich wünschenswert wäre, denn es gibt noch keinen wirklichen Plan für den Wiederaufbau. Viele Baufirmen kommen hier an, besonders aus der Hauptstadt oder anderen Städten, um sich am Wiederaufbau zu beteiligen, aber darüber wird wohl erst bei dem Gebertreffen entschieden, das für Ende des Monats hier einberufen worden ist. In der Zwischenzeit konzentrierten sich die Helfer vor allem darauf, Projekte für die Übergangsphase aufzusetzen. Das betreffe die Ausgabe von Saatgut und Werkzeug, auch die Aufarbeitung und Sicherstellung von Trinkwasser für die Bevölkerung. Spuren haben die Stürmer auch bei den pastoralen Diensten im Bistum hinterlassen, berichtet der Bischof. Nur mit Mühe nehme man die am Anfang des Jahres im Pastoralplan festgelegten Aktivitäten jetzt wieder auf. Viele Gemeinden sind ohne Kirchen und werden vielleicht noch für lange Zeit keine zugängliche Kapelle haben. Sie zelebrieren deshalb im Freien, unter den provisorischen Schutzdächern. Das bedeutet natürlich eine sehr ungewohnte Art des Feierns. Doch im pastoralen Leben hat sich auch etwas zum Positiven geändert. Es herrscht größere Einheit und Solidarität und vor allem eine größere Aufmerksamkeit gegenüber den Armen. Wir sind dabei, ein kirchliches Netzwerk der Nähe und Sorge um unsere Geschwister einzurichten, die in größter Not sind. Der Besuch des Papstes wird sicher dazu beitragen, diesen Weg zu stärken. Wir erwarten ihn voller Freude und Ungeduld. Im September wird Franziskus nach Mosambik, Mauritius und Madagaskar reisen. Ein genaues Programm für den Besuch steht noch nicht fest. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Die Welt ein Stückchen besser machen. Diesem Ziel verschreibt sich auch die bundesweite 72-Stunden-Aktion Uns schickt der Himmel. Auch dieses Mal wird sie durch den Bund der Deutschen Katholischen Jugend BDKJ organisiert. Ab Donnerstag, exakt 17.07 Uhr, setzen im Rahmen der Aktion Jugendliche und junge Erwachsene gebündelt soziale Projekte um.
Das ist unser Leben mit 72 Stunden, lass uns was bewegen.
Das ist unser Leben, ist das offizielle Lied zur Aktion, das der deutsche Künstler Dave Paris aus dem Bistum Limburg eigens komponiert hat. Annalena Wehring ist Projektleiterin der 72-Stunden-Aktion und Diözesanvorsitzende des BDKJ im Bistum Münster. Gegenüber dem Pressedienst des Bistums erklärte sie, warum sie und ihr Verband die Aktion zum zweiten Mal organisieren.
Wir wiederholen die 72-Stunden-Aktion, weil wir zeigen wollen, was Jugendliche und junge Erwachsene einfach Tag für Tag in ihrer ehrenamtlichen Arbeit machen. Und wenn wir das einmal an so einem geballten Wochenende machen, dann hat es nochmal einen großen Aufschwung und ein großes Aufsehen. Und die Jugendlichen haben Spaß daran, an diesen großen Aktionen teilzunehmen. Und deswegen möchten wir das auch natürlich unterstützen.
In ganz Deutschland machen in diesem Jahr mehr als 81.000 Jugendliche und junge Erwachsene in mehr als 3.300 Gruppen mit. Die erste 72-Stunden-Aktion im Jahr 2013 hatte eine ähnliche Reichweite und wirkt heute noch vielerorts nach. Sei es, weil die positive Umgestaltung des Spielplatzes noch sichtbar ist oder der Kontakt zum Altenheim bestehen blieb. Doch wie die Veranstalter betonen, legte die Aktion auch bei den Beteiligten vielfach den Grundstein für ein längerfristiges Engagement im sozialen Bereich wie auch in den eigenen Jugendverbänden. In diesem Jahr wird es ähnliche Projekte wie vor 5 Jahren geben. Und doch hat sich an der Ausrichtung etwas geändert, erklärt uns Anna-Lena Wehring.
Mit der Fridays for Future-Bewegung haben wir festgestellt, dass das wirklich die Jugendlichen gerade anspricht. Die Jugendlichen machen ganz viel zum Thema Nachhaltigkeit, Bienenhotels bauen, Insektenwiesen anlegen und viel zur interkulturellen Arbeit, interkulturelle Feste, die sie gestalten. Und das ist nochmal ein ganz anderer Fokus, als die anderen Aktionen hatten. Die waren ja stärker auf Bauprojekte. Die gibt's auch noch, aber halt auch viele andere Aktionen dabei.
Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes der deutschen katholischen Jugend und seiner Verbände. In 72 Stunden werden dabei in ganz Deutschland Projekte umgesetzt, die die Welt ein Stückchen besser machen sollen. Dieses Motto ist der Ausgangspunkt aller Aktivitäten rund um die Aktion im Jahr 2019. Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sind lebensweltorientiert und geben dem Glauben Hand und Fuß. Als teilnehmende Gruppe setzt man sich konkret vor Ort im eigenen Sozialraum ein. Die Möglichkeiten sind auch in diesem Jahr vielfältig und bleiben weitgehend der Fantasie und individuellen Ausgestaltung der Akteure überlassen. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf der Einbeziehung von Partnern aus der Jugendsozialarbeit oder dem interkulturellen und interreligiösen Umfeld. Dazu gehört auch der ausdrückliche Wunsch nach der Beteiligung von muttersprachlichen Gemeinden oder internationalen Kooperationen. Für Vatican News, Christine Seuss.
Deutschland. Aus Solidarität mit der weltweiten Fridays for Future Bewegung haben Mitglieder des ökumenischen Netzwerks Klimagerechtigkeit in Deutschland den Aufruf Churches for Future initiiert. Wir als Kirchen und kirchliche Organisationen zollen den Protestierenden großen Respekt und unterstützen die Anliegen der jungen Generation, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben von diesem Mittwoch. Gläubige sollten ihr Engagement für Klimagerechtigkeit deutlich verstärken, werden sie zu Churches for Future, heißt es in dem Schreiben. Derzeit unterstützen 16 kirchliche Organisationen und Landeskirchen den Aufruf, darunter auf katholischer Seite die bischöflichen Hilfswerke Miserior und Adveniat und der Bund der deutschen katholischen Jugend. Vereinigte Staaten, Mexiko. Fast 19.000 Migranten warten nach Medienberichten derzeit in nordmexikanischen Städten auf die Möglichkeit, in den USA Asyl zu beantragen. Zuletzt sei es zu einem spürbaren Anstieg der Zahlen gekommen, melden örtliche Medien. Schon Anfang Mai beklagte die mexikanische Kirche angesichts der steigenden Zahlen von Migranten aus Mittelamerika überlastete Unterkünfte. Die 133 kirchlichen Häuser im ganzen Land seien allesamt überfüllt, sagte der Generalsekretär der mexikanischen Bischofskonferenz. Die Kirche sei damit an der Grenze des Machbaren angelangt. Allein seit Oktober seien 14 Migrantentrecks aus Mittelamerika nach Mexiko gekommen.
Soweit unsere Magazinsendung. Alles, was wir sonst zu berichten, Nachrichten aus dem Vatikan und der Weltkirche, Interviews in voller Länge, Papstvideos und mehr, können Sie auf unserer Webseite sehen, vaticannews.de. Außerdem finden Sie uns auf Facebook, Twitter und YouTube, auch hier Vatican News Deutsch. Gudrun Seiler führte durch die Sendung und sagt Danke fürs Zuhören. Laudetur Jesus Christus. Musik.